Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
Ich habe richtig Bock auf eine Mega-Church.
Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 365 Grad. Wir sind schlecht in Mathe, darum reden wir über den Glauben. Und zum Einstieg möchte ich etwas vorlesen. Ein Bibelzitat. Wer es findet, kriegt ein Bonbon, okay? Also, die einen meinten, er ist ein guter Mensch. Andere erwiderten, nein, im Gegenteil, er führt das Volk in die Irre. Um wen geht es heute?
Donald Trump.
Richtig.
Das ist wie im Kindergottesdienst. Die richtige Antwort ist immer Jesus.
An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass um uns diese Antwort zu schreiben, ihr uns am besten auf Instagram oder Facebook followt und liked. Oder und mit uns auch über unseren Podcast direkt über 365gradpodcast.de interagieren könnt, um auf diese tolle Folge zu reagieren.
Und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass ihr hier gerade Jan und Pauline und Hanna zuhört. Genau, los geht's.
Ja, es war Jesus, war die Antwort, oder?
Genau, Jesus. Jesus war die richtige Antwort, obwohl ich Donald Trump eigentlich
gar nicht so schlecht
finde. Auch genauso passend finde.
Auf welches Zitat könnte bezüglich Jesus und bezüglich Trump stimmen? Okay, aber das ist eigentlich nicht der glaube ich, nicht die Fragen. Worum geht's denn heute, Pauline?
Ja, wir wollen uns heute fragen, was wir an Jesus faszinierend finden. Genau. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
Ich würde direkt gerne am Anfang eine kritische oder eine klarstellende Frage stellen. Und zwar, über welchen Jesus reden wir denn, Pauline? Reden wir über den historischen Jesus oder was ist und welchen Jesus gibt es denn eigentlich noch?
Ja, genau. Das finde ich nämlich auch eine gute Frage. Wenn man so sagt, was schätzt du an Jesus oder sowas, dann könnte man gleich irgendwie denken, was schätze ich am Christentum oder sowas. Oder also weil Jesus ist ja schon sehr zentral im Christentum. Und dann ist irgendwie so, ja, also weiß ich nicht, ich schätze, dass er Gott ist zum Beispiel oder sowas. Also dass er vor aller Welt bestanden hat oder sowas, ja. Aber jetzt könnte, also weiß nicht, ich wollte irgendwie gerne vorher klären, über was wir jetzt genau reden, weil ich glaube, dass wir eigentlich darüber reden wollen, wie Jesus in den Evangelien dargestellt wird. Wir möchten gerne über Jesus-Geschichten reden. Und was schätzen wir an diesen Jesus-Geschichten und nicht jetzt über das Verhältnis von der Trinität zueinander oder solche Sachen, wie sie jetzt irgendwie im christlichen Glauben geglaubt werden.
Ja.
Ah, du meinst, wir reden über Jesus als Person und nicht über Jesus als Institution mit seiner Stellung im Christentum oder sowas. Weil die Frage wäre, was ist denn noch, also wenn es den, ich jetzt als Laie, als theologischer Laie würde ja fragen, was gibt es denn noch, also welchen Jesus gibt es denn noch außer den, also diese Person, die da beschrieben wird in den Evangelien?
Naja, also um jetzt keine großen Diskussionen oder Fässer unbedingt aufzumachen, wir möchten über Jesus-Geschichten reden. Okay, das heißt die gleiche Antwort wie eben.
Ich hätte noch eine Idee. Also worüber ich gerne reden würde, ist ja, also der Jesus, der in der Bibel vorkommt. Ich weiß gar nicht genau, ob es so viele andere Dokumente gibt, in denen über Jesus erzählt wird. Mhm. Und ich hätte gern zum einen den historischen Jesus und darunter verstehe ich die Person Jesus vor Ostern. Das ist tatsächlich sein Leben und sein Sterben, so als Mensch. Und dann gibt es Jesus Christus und das ist der auferweckte Jesus. Und über den auch, aber in dieser Unterscheidung. Also auch zu wissen, okay, es gibt diese zwei, zumindest in meinem Verständnis so, ne? Also ist das nochmal, sind das, es ist die gleiche Person, aber es sind vielleicht zwei unterschiedliche Zustände der Person. So. Und ja, und ich finde vor allen Dingen gerade, glaube ich, den historischen Jesus sehr, also so wie du gesagt hast, diese Jesus-Geschichten, so wer war dieser Mensch eigentlich und wofür hat der gestanden, was hat der vertreten? Und da finde ich mich auch wieder, wenn du mich fragen würdest, so was fasziniert mich an Jesus, dann gibt es an dieser Person Dinge.
Mhm.
So.
Mhm.
Ja.
Darum würde ich dann sagen, okay, wir reden über Jesus in den vier Evangelien.
Ah,
weil wir wahrscheinlich weder über apokryphe Schriften hier reden,
ja,
noch eben über zum Beispiel die Paulusbriefe, was sie jetzt über Kreuzestheologie sagen.
Alter, schwierig, ich merke, dass ich wirklich ein absoluter ahnungsloser, selig sind die geistig Armen, sage ich an der Stelle.
Amen.
Die geistig Armen, naja. Okay, dann lass uns loslegen, oder? Ich glaube tatsächlich, dass wir es wahrscheinlich nicht besser auseinander gedriftet, dividiert bekommen, als das. Und wenn jetzt irgendwer sagt, so, ja, aber dann ist es halt so. Ich finde Jesus ein tolles, oder ich finde an Jesus faszinierend, aber das ist wahrscheinlich, ist das auch nicht der Jesus vor Ostern, weil ich Jesus als eine Figur wahrnehme, die einen hohen Anspruch an ungefähr, wie kann ein Leben perfekt gelebt werden, für mich immer erfüllt. Also im Sinne von, so, das ist ein Leben, nachdem ich, wo ich relativ uneingeschränkt sagen würde, dem strebe ich hinterher, das würde ich gerne haben, das fände ich erstrebenswert.
Aha. Das ist ja krass.
Ja, vielleicht ist es auch eine sehr naive Aussage, aber ich glaube, die würde ich so treffen können. Ich glaube, ich würde nach wie vor, wenn es so heißt, wer ist denn dein großes Vorbild, da würde ich nach wie vor in mein Freundschaftsbuch.
In das Poesiealbum, was ich dir hinlege.
In das Poesiealbum. Jesus! Da würde ich nach wie vor Jesus reinschreiben, glaube ich tatsächlich.
Aber was denn? Also was an dem, wie Jesus sein Leben gelebt hat, ist das, wo du sagst, das würdest du auch gern umsetzen oder dem würdest du gern nachstreben?
Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass Jesus wirklich gnadenlos alles hinten anstellt, an den Anspruch für Arme oder für Schwache einzutreten. Nicht für Arme, sondern für Schwache. Und wirklich Institutionen, die ihm am Ende völlig egal sind. Und wirklich immer die Frage ist, wie kann ich dem Schwachen dienen? Mhm. Und das finde ich sehr bewundernswert. Und ich glaube, was ich immer noch gerne mehr verstehen würde, wäre, wie viel Theologie Jesus eigentlich predigt. Ich glaube, da merke ich, dass auch mein Bibelwissen wahrscheinlich dann am Ende irgendwo an seine Grenzen stößt, dass ich das viel mehr können müsste. Aber ich merke, dass bei mir immer sehr in Erinnerung bleibt, diese Gedanken an oder die Momente, wo Jesus sich für die Schwachen eingesetzt hat und damit eben Normen aufgehoben hat. Mhm. Leg los, Pauline, lass es raus.
Ja, ich verschieße jetzt mein ganzes Pulver.
Ja, ist ja gut, das Mikro die Aufnahme läuft.
Weil eigentlich geht es ja gerade darum, was wir an Jesus schätzen, aber ich habe echt, also ich schätze das sehr, dass er sich sehr für Arme einsetzt und auch irgendwie, auch viele von seinen Worten ja irgendwie sehr so darum gehen, dass man sich um andere Menschen kümmert. Aber das ist genau mein Problem mit Jesus auch, wie er, was er für Ansprüche stellt an die Leute und auch wie er dann mit Leuten umgeht. Also er begegnet ja auch Leuten und fordert das von ihnen ein. Und
mach mal ein Beispiel, was du meinst.
Ja. Ja, jetzt blätter ich kurz.
Premiere übrigens.
Die sind nämlich voll krass.
An dieser Stelle wird zum ersten Mal im 365-Grad-Podcast die Bibel aufgeschlagen. Schon oder erst?
Gut. Wie schrecklich wird es für euch Schriftgelehrte und Pharisäer sein, ihr Scheinheiligen, denn ihr versperrt den Menschen den Weg zum Himmelreich. Ihr selbst geht nicht hinein und ihr hindert alle daran, die hineingehen wollen. Wie schrecklich wird es für euch Schriftgelehrte und Pharisäer sein, ihr Scheinheiligen, denn ihr reist über Land und Meer, um einen einzigen Anhänger zu gewinnen. Doch wenn er es geworden ist, dann macht er ihn zu einem Anwärter auf die Hölle. Er wird doppelt so schlimm wie ihr.
Findest du das nicht sympathisch, die Aussage? Das war nicht mal ironisch gemeint.
Ja, ich finde das ist halt blöd, ne, weil ich jetzt gar nicht auf die Frage mehr antworte und wir sofort
abschweifen.
Aber mach mal, ich
find's super spannend.
Aber irgendwie, ich habe, also tatsächlich seit der Phase in meinem Leben, wo ich mich am intensivsten mit der Bibel auseinandergesetzt habe, irgendwie damals fand ich das echt total schwer, die, wie man so schön sagt, diese synoptischen Evangelien zu schlucken, also Matthäus, Markus und Lukas, weil Jesus einfach so extrem ist, ja, also er lebt selber als sehr asketisch sozusagen, also er hat kein Zuhause, er hat überhaupt gar keinen, also Luxus kann man jetzt nicht sagen, weil er, wenn es ihm angeboten wird, dann isst er halt auch irgendwie mal fett oder so, aber das ist ja keine Sicherheit, gar nicht so, er muss halt damit klarkommen, wie Leute ihn behandeln und es geht dann ja auch irgendwie ein bisschen schwierig aus, könnte man sagen, also er lebt irgendwie schon ganz schön krass und er fordert das auch von den Leuten, die mit ihm unterwegs sind, dass sie echt krasse Sachen machen, dass sie zum Beispiel, keine Ahnung, nicht ihre Eltern begraben oder so, also so völlig mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Familie brechen, was ich irgendwie auch respektlos und also unzuverlässig und unverantwortlich finde, also nicht nach Hause zu gehen, um seinen Vater zu begraben oder solche Sachen, was ich auch nie jemandem raten würde und wo wir jetzt eigentlich, glaube ich, auch in unserer Runde, wenn wir hier zusammensitzen, würden wir das also gar nicht gut finden, wenn man so auf Leute zugeht und solche Sachen von den Leuten fordert, ja. Aber Jesus fordert das und es gibt ja keinen, also ich sag mal so, es gibt eine schöne Lösung dafür, die hat man dann im Laufe der Kirchengeschichte gefunden, nämlich es gibt Menschen, die so leben und es gibt die meisten anderen. Dann kam sowas Blödes wie Reformation und jetzt stehen wir wieder vor dem verdammten Scheißproblem, wie wir damit umgehen. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, da waren das halt die Mönche, die haben das halt durchgezogen.
Dass wir nicht mehr genügend Menschen haben, die das durchziehen, meinst du?
Nee, jetzt wurde das ja, also jetzt ist ja in der Theologie, da wir jetzt alle drei leider evangelisch sind, ist unser Problem, dass in der evangelischen Theologie gesagt wird, wir müssen das aber alle durchziehen. Bloß, dass halt irgendwie Jesus nicht mehr so ernst genommen wird und darum muss man die Sachen halt nicht so krass machen, sondern man lebt halt so Larifari und guckt halt nicht so ganz genau, was Jesus sagt, weil Jesus hat das alles nur dazu gemacht, damit wir uns schuldig fühlen und dann umkehren.
Ist Jesus für dich ein Mensch, sozusagen ein, also sind das alles Handlungen, wo du sagen würdest, dass ein Mensch, also wir sollten alle so handeln wie Jesus, oder würdest du sagen, Jesus ist eine Symbolfigur in so einem Moment, der auch exemplarisch da Sachen durchzieht, aber der nicht, wo wir nicht eins zu eins das so nachmachen müssen? Also dass man es bei dem Beispiel zum Beispiel sagt, das ist eine Aussage, die Jesus darf die treffen, und es ist okay, dass Jesus diese Aussage trifft, aber er erwartet nicht von uns, dass wir alle diese Aussage genauso treffen, sondern da steckt zum Beispiel bei Jesus eine besondere Situation hinter, eben die Frage, möchtest du Jesus also dem Jesus jetzt nachfolgen oder möchtest du dich jetzt umdrehen und sagen, Mensch, Jesus, warte doch nochmal 2 Tage. Keine Ahnung, wie lange damals so eine Beerdigung gedauert hat. Oder würdest du sagen, nee, Jesus möchte schon, dass wir heute alle genauso drauf sind?
Also ich verstehe das so, dass das immer noch für uns gilt sozusagen. Also vielleicht muss man sonst eine andere Bibelleseweise, weiß nicht, für sich adaptieren oder so. Also keine Ahnung, vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel, der die Bibel ja dann eben so ein bisschen anders liest und sagt, naja, das ist halt, um uns irgendwie zur Umkehr zu bringen und über unsere Sünde zu weinen, ja. Aber ich verstehe das schon so, dass es ernst gemeint ist, dass es nicht irgendwie metaphorisch ist, nicht irgendwie symbolisch, nicht irgendwie nur zu einem anderen Zweck, sondern dass er wirklich genau das will, was er da sagt, dass wir wirklich, keine Ahnung, unseren Besitz hingeben oder was weiß ich auch immer. Und das finde ich grenzwertig überfordernd.
Das heißt, es ist gar nicht so, dass du sagst, die Sachen sind falsch, die er sagt, sondern die sind, weil das, ich hatte so verstanden, dass du sagst, na, das ist was, das finde ich falsch. Oder geht es dir darum, dass du sagst, das finde ich, diese Überforderung, weil das ist ja was man an ganz vielen Stellen bringen könnte, dass man sagt, Entschuldigung, aber also die Bergpredigt, das klassische Beispiel, das geht so, also das kannst du so von niemandem verlangen. Das sind ja noch 2 verschiedene, also welches Problem hast du mit dir?
Naja, wenn man sagt, Jesus ist Gott, dann darf er alles verlangen, was er will. Dann kann man nicht sagen, das ist falsch, ja. Dann kann er alles verlangen, was er will.
Ich merke so, mein Gehirn macht zum einen wieder dieses, wie es das früher gelernt hat. Ich finde sofort Antworten, ne? Das habe ich versucht, in meinem Kopf gerade auszuschalten. Und jetzt ist trotzdem noch eine Sache, also was ich mir glatt sogar hier für die Folge jetzt gerade wünschen würde, das sogar so stehen zu lassen. Ich finde es total cool, dass du das so benennst. Ist mir noch nie so bewusst geworden, wie krass Jesus da eigentlich unterwegs ist und wie krass der da Sachen abfordert. Und gleichzeitig weiß ich aus so manchen Deutungen von Bibelgeschichten, also die ich jetzt so in letzter Zeit auch in theologischen Kontexten nochmal gehört habe, dass in vielen von diesen Geschichten Jesus auch provoziert, um auf was hinzuweisen. Also gerade auch bei diesem Familie verlassen oder Besitz hergeben etc. Das ist, also ich, da müsste ich mir jetzt nochmal in manche Sachen tiefer reinhören, aber ich weiß schon, dass es da manche Sachen gibt, wo es gar nicht darum ging, du sollst das jetzt gefälligst so machen, sondern wo er sagt, so, was macht das mit dir, wenn ich das jetzt mit dir sage? Was passiert denn da in dir? Ah, okay, jetzt sind wir an einem Punkt. Jetzt können wir über was reden. Also, dass er wie nochmal neue Paradigmen aufzeigen möchte und ganz sehr brechen will mit alten. Und das über so eine Provokation tut. Was ist jetzt überhaupt nicht rechtfertigt, wenn er vor mir stehen würde und das sagen würde, dass ich das scheiße finde, so, ne? Und an manchen Stellen, wenn ich jetzt gucke, wie gute Therapeuten arbeiten, ja, also wenn du in einer guten Therapiesitzung sitzt, dann ist das richtig harte Arbeit und richtig scheiße, weil die Person dich konfrontiert. Also weil sie dir wie deine schön erklärte Landkarte, die du hast, nimmt und die einmal rumdreht und sagt, nee, guck mal, ergibt ein ganz anderes Bild, jetzt kommst du nicht mehr so gut weg, oder? Und da gucken wir jetzt nochmal genauer hin, warum du dieses Selbstbild von dir hast und was vielleicht hilfreich wäre, wenn du das anders hast. Und ich weiß nicht genau, ob Jesus nicht an manchen Stellen so eine therapeutische Strategie fährt. Also ich weiß, dass ich so eine Deutung mal zum Beispiel über diesen Jüngling gehört habe, der kommt und Jesus erzählt, was er alles Gutes gemacht hat. Und Jesus ihn dann eigentlich wegschickt mit, na, sorry, aber das Himmelsreich ist immer noch nicht deine, weil verkauf mal all deinen Besitz. Und jetzt könnte man daraus nehmen, oh Mist, wir sollen all unseren Besitz verkaufen. Ist aber, glaube ich, nicht gemeint. Sondern ich glaube, Jesus versucht ihm was zu sagen, was in seinem Herzen los ist. Also was in seinem Innersten los ist, wo er tatsächlich nicht frei ist.
Ja.
Gar nicht deswegen, weil er sagt, du bist falsch. Sondern weil er eigentlich sagen will, ey, guck mal, da, wäre ein wichtiger Punkt hinzugucken.
Ich finde diese Interpretationsrichtung auch spannend oder auch cool, so psychologisieren sozusagen die Bibel auch zu lesen. Aber sag ich mal, wenn ich dann wieder vor diesem Konflikt stehe, dann überzeugt sie mich einfach nicht. Also ganz ehrlich, so persönlich. Also ich finde die cool, also wenn ich mal gerade nicht so in diesem Modus bin, dass mich das so stresst, dann finde ich das auch interessant und dann kann man da so schöne Sachen draus mitnehmen und so weiter. Und vielleicht, also bringt mich das auch viel weiter, wenn ich da so rangehe. Aber ich weiß nicht, ob ich mich davon überzeugen lassen kann, dass ich denke, dass damals der Text so geschrieben wurde von Leuten im ersten Jahrhundert, dass sie das gemeint haben.
Okay.
Ich habe irgendwann mal die Aussage getroffen, dass ich eigentlich immer Jesus als jemand wahrnehme, der Aussagen trifft, die irgendwie eben umsetzbar sind. Da habe ich damals von jemandem wirklich extrem große Augen geerntet, weil die Person eben auch sehr kritisch war und meinte, Moment mal, aber das stimmt doch überhaupt nicht, das geht doch alles überhaupt nicht auf. Ich habe immer das Gefühl, vielleicht ist es auch sehr dann durch eine vom Ergebnis her gedachte Brille gesehen. Aber dass ich bei den meisten Sachen eben das Gefühl habe, das lässt sich auflösen. Ich habe das Gefühl, die meisten Sachen, die lassen sich halt dann irgendwie philosophisch oder so theologisch, die lassen sich irgendwie auflösen, wie Jesus das gemeint hat wahrscheinlich. Mhm. Also vielleicht ist es auch extrem dann sozusagen die Bibel vom Ergebnis her gedacht. Aber ich probiere halt dann schon die Bibel oder Jesus macht so viel, der redet über so viel praktische Sachen. Der redet über so viel ganz konkrete Sachen. Also dieses Beispiel mit, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört hat. Das zum Beispiel, das finde ich, da geht es um ganz konkrete Sachen. Da geht es auch nicht um abgedrehte Sachen, sondern da geht es um, was machen wir jetzt? Zahlen wir die Steuern? Ja, nein, ja. So. Und eben Sachen, und da kann man ganz viel daraus ablesen, glaube ich, so, oder halt, und da kann man darüber streiten, so wie weit kann man das nun interpretieren, diese Aussage. Aber ich habe eben das Gefühl, an ganz vielen Stellen trifft Jesus irgendwie sehr klare Aussagen, die ich ganz cool finde, eigentlich so in der Form. Das fasziniert mich, glaube ich, tatsächlich. Und ich verstehe aber auch, wie man das anders lesen kann. Ich verstehe auch, wie man sagen, also sobald man, glaube ich, einmal diesen Schritt gemacht hat, zu sagen, okay, ich kann das nicht alles auflösen, dann bricht, glaube ich, das Riesenkartenhaus zusammen, also würde ich jetzt schätzen, weil man dann merkt, okay, dann kommt wirklich eine Aussage nach der anderen, wo du sagst, aber wenn ich das wörtlich nehme, ist das völlig unlösbar so.
Aber ich weiß, ist es tatsächlich für dich, dass, Pauline, der Anspruch, den Jesus da aufbaut, dass du für dich sagst, den kann ich nie erfüllen?
Ja.
Und woher nimmst du die Idee, dass du den erfüllen musst?
Ich habe das Gefühl, dass es so sehr absolut ist. Also ich habe leider meine Bibel jetzt nicht, wo ich das mal so gemalt habe. Aber ich habe zum Beispiel mal so eine Liste gemacht, so alles blau gemalt, wo steht, das musst du tun, damit du in den Himmel kommst und so. Und da gibt es richtig viele Verse, wo irgendwie steht, das und das sollte man tun, um in den Himmel zu kommen und so weiter. Und ich weiß, dass wir das nicht so richtig lesen, weil wir es sehr mit so einer gewissen Theologie von Anfang an anfangen zu lesen. So, ne? Aber was ist, wenn ich jetzt irgendwie nicht Römer lese, sondern halt Matthäus lese und nicht die ganze Zeit dabei Römer im Kopf habe, so zum Beispiel?
Dann brauchst du Rob Bell.
ja, vielleicht, ja.
Ist Jesus, also fasziniert dich Jesus noch? Oder sagst du so, überwiegt das gerade?
Ich weiß nicht, ob man Faszination auch negativ benutzen kann, weil also ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass ich gar nichts an Jesus gut finde oder so, weil eigentlich im Grunde genommen finde ich das ja auch gut an ihm, nur schrecklich gut vielleicht, ja.
Warum?
Terribly good.
Was findest du daran gut?
Ist Jesus für dich wie so eine Musterfamilie? Also ich habe das mal gehabt, dass ich so ein Buch, so ein Paarberatungsbuch in der Hand hatte und ich habe den Buchrücken gelesen und ich habe gedacht, ich kotze im Strahl. Die sind so, also da wurde so ein perfektes Ehepaar beschrieben und ich dachte so, das ist total toll und wahrscheinlich haben die das Geheimnis, was sie mir weitergeben wollen, aber das kann ich mir nicht geben. Ich kann mir das nicht, also ich brauche ein Vorbild, was genauso in der Scheiße steckt wie ich und was mir nicht sagt, das ist alles, also was eben nicht, also ich, was irgendwie, wo ich das Gefühl habe, das ist lebensnäher. Ist das Ding? Ist Jesus nicht lebensnah genug mehr dadurch?
Ich glaube, das ist ganz schwierig, weil wie gesagt, ich immer noch davon ausgehe, dass Jesus irgendwie auch kein normaler Mensch einfach nur ist, sondern irgendwie schon auch losgelöst. Und Jesus jetzt auch nie so wäre wie ich. Also ich glaube nicht, dass es irgendein anderes Universum gibt, wo Jesus so wäre wie ich sozusagen. Ich glaube, darum. Und Jesus ist halt eben auch nicht die glückliche Familie, die hinten drauf auf dem Buchrücken lächelt, sondern halt eher so das Gegenteil. Eher so derjenige, der mir das Buch um die Ohren schlägt irgendwie. Also er ist ja nicht einfach nur jemand, der so irgendwie ankotzt, weil er so perfekt ist, sondern er fordert ja von allen Leuten, perfekt zu sein, sozusagen.
Ja, das lese ich ja, ich habe das, die Tatsache, dass jemand, dass diese Menschen eben dieses Buch geschrieben haben, das ist ja für mich ein um die Ohren schlagen. Also mich kotzt ja eben an, dass die Leute mir sagen, nimm dir ein Vorbild an mir. Ich überlege gerade, ob mich das an Jesus deswegen nicht stört, weil er eben diese besondere Position hat.
Ja, genau.
Also dass er eben Gott ist gleichzeitig. Und dass du sagst, es ist sozusagen die Personifizierung von Gott.
Er ist nicht im Unrecht. Ich glaube, das möchte ich damit sagen. Also dieses Paar auf dem Buch ist vielleicht im Unrecht. Aber er kann nicht im Unrecht sein. Er hat auf jeden Fall recht. Also ich kann ihn nicht kritisieren. Also jetzt gar nicht mal, weil ich das nicht darf, sondern das ist ja so. Er hat ja recht. Wenn er sagt, dass wir das tun sollen, dann ist es ja auch richtig, dass wir das tun sollen. Und ich kann das nicht kritisieren oder hinterfragen, weil er hat ja recht.
Das ist das Fiese da dran, oder?
Ja, genau.
Der stellt einen Anspruch auf und du müsstest sogar noch sagen, der hat auch noch recht damit und zeigt dir trotzdem jeden Tag damit, das werde ich nie schaffen.
Ja, und ich stehe halt in der Ecke und ich kann da nicht raus, weil er ist halt Gott. So.
In der Jugendarbeit habe ich vor kurzem einen dieser Momente gehabt, wo ich dachte, ey, wir brauchen diese ganzen Erwachsenen nicht. Da ging es eben um die Frage so, Wert, woher kommt Wert? Und eben da war auch die Aussage so, dass halt wir unseren Wert aus einem perfekten Gott haben und dass sozusagen wir perfekt sind. Und dann das deswegen auch Lobpreis zum Beispiel total Sinn ergibt, weil du sagst, naja, daher kommt der Wert. Es macht Sinn, diese eine perfekte sozusagen Person, so, die hat den Lobpreis verdient. Oder diese, nicht Person, also diese eine perfekte Entität hat diesen Lobpreis verdient. Und dann meinte ein Jugendlicher, ja, aber ist ja krass, krass arrogant, oder, von ihm? Also voll selbst eingenommen von sich sozusagen, also dass Gott sich selbst so geil findet, dass er sagt, ich habe das verdient. Und ich hatte so geile Aussage, oder? Da könntest du jetzt erstmal, da weiß ich, habe ich keine Antwort drauf. Also ja, wahrscheinlich, aber das fühlt sich auch voll komisch an, das zu sagen, so. Ja, das stimmt. Also das, Jesus ist irgendwie so, das, was man sonst Gott zuschreibt, als eben körperloses Wesen, das vereint sich auf einmal in so einem Menschen. Und das kann auch extrem unsympathisch sein, das verstehe ich jetzt, ja.
Aber ich weiß nicht, ich finde, es hört sich bei dir eigentlich eher so an, als würde es dich mega anziehen und gleichzeitig mega abstoßen. Also so, ich bin mir nicht sicher, also ob es nicht irgendwie wie so ein Widerspruch in sich ist. Also zu sagen, ja, irgendwie schrecklich gut, finde ich, hat es schon ganz gut getroffen.
Ja, darum, also ich möchte ja, wie gesagt, auch nicht sagen, dass ich darum sage, dass es schlecht oder falsch, so, ne?
Vielleicht, ich hoffe, das ist nicht zu sehr ab vom Thema, aber macht es da einen Unterschied, macht dein Gottesbild einen Unterschied von deinem Jesusbild? Also hast du damit weniger ein Problem, wenn es um einen perfekten Gott geht? Also ein körperloses Sein sozusagen, was diese ganzen Ansprüche ja irgendwie auch hat, weil ich meine, das ist ja, ne, Trinität oder so. Ich weiß nicht, wie da deine Theologie jetzt ist, aber...
Da wollten wir nicht drüber reden.
Ah, genau, da wollten wir nicht drüber reden. okay, na gut, dann reden wir nicht drüber.
Ich hätte noch die Frage, würde sich was verändern, wenn du jetzt mal rausnimmst, dass Jesus irgendwie Gott ist? Wenn du mal einfach nur sagst, ist ein Mensch. Was würdest du dann über den Menschen Jesus sagen?
Ich glaube, dann wäre es wieder ganz entspannt, weil dann wäre halt einer von vielen. Also es gibt viele solche Personen.
Echt? Wen noch?
Ja. Naja, viele so Wanderprediger, also damals gab es viele und die ganze Menschheitsgeschichte lang, so Asketen, die selber voll, also auch in der Kirchengeschichte viele Christen und auch in anderen Religionen und so weiter, die voll radikal gelebt haben, die echt hardcore selbstdiszipliniert waren, die das voll gelebt haben, was sie gesagt haben und das auch von den anderen Leuten gefordert haben. Und von den Leuten bin ich jetzt auch nicht schockiert, auch wenn ich da eine Schrift von der Person lesen würde oder über die Person.
Aber sind die Personen dann für dich einfach Menschen, wo du auch sagen würdest, so da gibt es halt für und wieder, da gibt es halt Sachen, wo du sagst, nein, die Aussage, nee, die Aussage, ja. Also ich meine, das ist ja dieses alte Argument, ne? Warum ist jetzt Mahatma Gandhi, ich weiß nicht, was von Mahatma Gandhi gelesen, aber das Klischee ist ja, der ist ja auch ein toller Mensch. So, warum ist der jetzt besser als irgendwie oder schlechter als Jesus so? Oder hast du das, wenn du jetzt auf Jesus guckst, gar nicht, dass du sagst, so, nee, jede Aussage ist halt eine Gottesaussage?
Ich glaube, ich habe es gerade nicht verstanden nochmal.
Ich könnte aber was dazu, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber an manchen Stellen ist Jesus, glaube ich, genau, ich habe, glaube ich, den Blick noch nie darauf so gehabt und ich werde mal irgendwann demnächst die Evangelien versuchen, mit dem Blick zu lesen. Okay, das demnächst, das ist bestimmt sehr dehnbar. aber für mich ist Jesus auch wirklich so eine, ich finde immer in der Geschichte hast du immer wieder so Figuren, die wie so eine Signalwirkung hatten. Also die wirklich mit was Altem abgeschlossen haben oder ein Signal gesetzt haben für, wir brauchen hier eine neue Entwicklung und ich setze hier den Anfang. Mhm. Und das ist ein bisschen, finde ich, das kann sie nicht so ein bisschen seicht machen, sondern das muss irgendwie krass kommen. damit es irgend, also das sind Menschen, die stoßen andere vor den Kopf. Also das sind nicht so Menschen von, ne, also guck mal Luther an, das ist auch nicht viel besser. Der hat Menschen vor den Kopf gestoßen, an dem gibt es ganz vieles, an dem ich mich mega beiße, ne? Also wo ich richtig Schwierigkeiten habe, das zu sehen, was der Gutes gemacht hat. Mhm. Aber das war eine extreme Person, finde ich, an der sich Menschen gerieben haben. Mhm. Und ich will jetzt nicht Luther und Jesus irgendwie gleichsetzen, aber ich finde, Jesus hat, also für mich ist Jesus ein, der steht für mich dafür, wie Gott ist. Und der hat also mit auch alten Bildern, die da vorhanden waren oder die auf Götter geschrieben waren oder die auf so eine Macht geschrieben waren, die hat er für mich durchbrochen. Hm. Und die hat er an Stellen und dafür hat er zum Beispiel seiner Familie halt gesagt, mit euch will ich jetzt gerade nichts zu tun haben. Ich bin genau da, wo meine Familie ist. Nicht, weil er seine Familie nicht leiden kann und nicht, weil er sagt, wir sollen unsere Familie irgendwie nicht mehr mögen, sondern weil er sagt, ich stehe für die Menschen ein, die hier ausgeschlossen, die nicht dazugehören, die Sünder sind, dort gehöre ich hin, weil da Gott hingehört. Mhm. Also das ist für mich sogar noch diese Parallele, dass der war eben dann doch nicht nur Mensch, sondern der war der größte Pfeil, den wir irgendwo in der Geschichte haben, von wie Gott ist. Mhm.
Und ich finde auch, dass der entscheidende Unterschied eben zu Luther oder sowas ist, dass ich bei Luther oder bei allen Personen oder so immer das Problem habe, dass, na, irgendwann, bei Luther gibt es ja diese ganzen Geschichten mit dem Antisemitismus, wo ich sage, so, aber das, da geht's nicht, das, da habe ich auch gar nicht den Anspruch, jetzt zu sagen, ja, aber wie könnte das denn anders gemeint gewesen sein von ihm, um Luther irgendwie mir zurecht, den historischen Luther mir zurechtzubauen, damit ich den jetzt irgendwie noch toller finden kann, sondern was sagen kann, ja, das ist große Scheiße, so.
Und was ist mit Antisemitismus bei Jesus?
Ich muss sagen, das ist, glaube ich, ich habe das gemerkt, wenn man über Antisemitismus redet, dass es, glaube ich, einen Antisemitismus gibt in einer Form, wo ich merke, zum Beispiel, den erkenne ich nicht, weil es eben, weil Antisemitismus eben so komplex ist und so in so kleinen Sprachbildern steckt, dass wenn man damit wahrscheinlich rangeht, man mit Sicherheit Antisemitismus bei Jesus wiederfindet, wo ich einfach sagen würde, der ist Teil einer Kultur, und kritisiert Institutionen um sich herum. Warum, aber das wüsste ich nicht.
Genau, aber der ist doch selber Jude und kritisiert dann das eigene Judentum. Kann man das auch Antisemitismus nennen? Also ist jemand, also, wisst ihr, wie ich meine?
Ja, ja, klar, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig und ich würde auch nicht jetzt Jesus der Person unbedingt unterstellen, dass sie antisemitisch war. Aber es gibt halt viele Stellen, oder einige Stellen, die halt irgendwie natürlich sehr oft rezipiert wurden, dann im Laufe der Kirchengeschichte und gegen die Juden gebracht wurden. Und also es sind vielleicht einzelne, aber im Johannesevangelium dann nämlich, sind die Juden halt immer die Juden sozusagen. Also da gibt es dann nicht mehr die Pharisäer oder sowas, sondern da geht es ständig gegen die Juden. Und seine Gegner in der Diskussion sind ständig die Juden. Ja?
Aha, okay.
Ja. Und das ist wirklich extrem. Also wenn man, ich meine, ich habe das halt früher nie so wahrgenommen, weil irgendwie ich da nicht so sensibel für war und ich habe das jetzt, glaube ich, auch nicht direkt in meinem Kopf nicht auf die Juden bezogen, aber natürlich ist es unterbewusst trotzdem so ein bisschen so, dass man dann halt schnell, auch wenn es ums Judentum geht, das miteinander in Verbindung bringt, weil man das halt immer so liest. Und jetzt finde ich es irgendwie krass, also jetzt, wo ich mich so ein ganz, ganz bisschen mit Judentum beschäftigt habe und Judentum nicht mehr ein abstrakter Begriff ist, sondern so ein bisschen so eine konkrete Form gewinnt und ich dann wieder Johannesevangelium lese, finde ich schon schockierend. Also und ich denke, das ist ja auch in einem Kontext geschrieben, wo es so ein bisschen um die Reibung mit dem Judentum ging, um die Auseinandersetzung mit dem Judentum und ob man jetzt eben was Neues ist oder eben, ne, so wie das auch mit der Reformation ist oder so, immer wenn was Neues entsteht, dann ist die Frage, verändert man das Bestehende oder wird man sich am Ende dann doch abspalten? Und wenn man sich abspaltet, wie formt sich jetzt die Identität und dann grenzt man sich ab. Und ich denke, in dieser Abgrenzung wird das halt so plakativ dargestellt, gerade im Johannesevangelium, was ja vielleicht auch eher später geschrieben ist als die anderen Schriften so. Und dann sind die Leute halt immer die Juden.
Ja, und wahrscheinlich wird bei dem, was ich jetzt sage, irgendwo ein Antisemitismus-Experte sagen, Jan, du hast gar keine Ahnung. Aber ich sehe da eben jemanden, der aus einem, also von innen sich damit auseinandersetzt und eben sagt, hier ist sozusagen, also ich probiere das Wir zu verändern. Und eben selber, glaube ich, in diesem Zwiespalt steht von, ich mache was Neues auf und gleichzeitig würde ich mir wünschen, eigentlich das von innen zu verändern. Also um den Vergleich zu ziehen, wenn immer dieses evangelikalen Bashing dann irgendwie passiert, dann muss ich zum Beispiel sagen, ja, ich sage dann irgendwie, ich benutze das als komplexen Begriff für eine bestimmte Gruppe und ich habe ein Problem damit, wie diese Gruppe sich äußert, wie diese Gruppe umgeht mit anderen Menschen und sowas. Aber am liebsten würde ich in dieser Gruppe bleiben, weil ich Und ich würde am liebsten diese Gruppe verändern. Aber ich weiß, dass es nicht passieren wird. Und deswegen merke ich, dass da in meiner Sprache eine Abgrenzung stattfindet. Und so sehe ich das bei Jesus. Und deswegen ist es für mich nämlich kein Antisemitismus. Und deswegen kann ich eben bei, und das wäre, um den Unterschied nochmal zu Luther eben zu machen. Bei Luther sage ich immer, ich muss da eben immer sehen, da gibt es eine Person mit solchen und solchen Aussagen. Und ich habe eben keine Aussage bei Jesus, wo ich sagen würde, ah, nee. Also bei allen anderen Figuren in der Bibel habe ich das. Also diese Aussagen mit Kopftuch und also Briefe und so. Es gibt überall Aussagen, wo ich sagen würde, ah, Moment mal, das ist hier steht jetzt eindeutig ein Mensch, mit dem ich zu tun habe, mit all seinen Fehlern, all seinen Vorteilen. Und ich kann mir sozusagen Sachen rausnehmen, die ich sage, das finde ich toll und andere Sachen sind halt nicht toll. Und das würde ich bei Jesus, wüsste ich jetzt keine Aussage, wo ich das so hätte, wo ich diesen Kompromiss ziehen muss. Sondern bei Jesus habe ich immer was, wo ich bei Jesus, bei allen Aussagen denke ich, krass, wie kann ich den Kern dieser Aussage herausfinden, was er mir, was sozusagen der, nicht damit sagen möchte, aber was ist der Kern seiner Aussage in diesem Moment damals gewesen und was für ein Vorbild kann ich mir daran nehmen?
Aber ich weiß nicht genau, ob das nicht was mit unserer Brille zu tun hat. Also ich merke gerade, das ist für mich neu und es reibt innerlich so, was du Pauline da gerade erzählt hast und gleichzeitig weiß ich ja immer dann, wenn was reibt innerlich, dann ist es auch ein neuer Blick. Also das ist eigentlich immer Wachstumszone, ne? Und ich frage mich halt gerade, ob ich einfach noch nie mit der Brille auf Jesus geguckt habe. Also ich bin immer groß geworden, damit es Gottes Sohn, perfekt, ja, keine Sünde begangen, ne? Also ist vollkommen sündenfrei in seinen Tod gegangen. Und das ist natürlich was gerade innerlich zieht, zu sagen, holla. Also wenn ich ihn jetzt tatsächlich einfach als Mensch sehen würde, dann könnte ich sagen so, ja, naja, ne? War halt auch nicht alles. Ist halt auch immer mal übers Ziel hinausgeschossen. So, kann
man. Ja, das wäre jetzt eigentlich nochmal spannend für sich selber. Ich meine, wenn man sich eben die Zeit nimmt, die Evangelien komplett zu lesen und die ganze Zeit sich dabei vor Augen zu halten. Ich denke jetzt einfach mal, nur für dieses Experiment, dass Jesus einfach nur irgendeiner von diesen vielen faszinierenden asketischen Wanderpredigern ist. So.
Und ich finde es krass, weil ich bin heute hergekommen und ich hätte gar nicht gedacht, dass Jesus noch so viel doch noch so eine wichtige Rolle für meinen Glauben spielt und ich das nicht so einfach sagen könnte.
Der mir würde das, glaube ich, auch total schwer fallen.
Der muss mehr sein.
Jesus aus der anderen, aus der anderen Brille zu sehen. Ich weiß auch gerade nicht, ob es, weil ich es nicht anders sehen will oder warum auch immer, aber ich glaube, es würde mir auch extrem. Ja, es kann gut sein, dass das ist, dass ich sage so.
Ich kann die Dinge sehen, die du meinst.
So. Ich brauche irgendwie Jesus als physisches Beispiel von Gott, wo ich die Bibel zum Beispiel jetzt mittlerweile schon nicht mehr hätte als. Das ist 1:1, alles genau perfekt. Nimm dir einen Vers per Zufall raus, nimm den Finger und sag, das ist jetzt sozusagen Wahrheit, so lebe ich jetzt. Das könnte ich bei der Bibel eben nicht mehr machen, weil ich sagen würde, das muss ich alles in den Kontext setzen und sowas. Und bei Jesus habe ich eben nicht den Eindruck bisher, dass die Sachen wahnsinnig viel Kontext brauchen, weil ich bei allem sage, so das
sind allgemeine Lebensweisheiten.
Ja, genau. Oder da steckt irgendwie eine größere Wahrheit hinter oder so. Und das gibt eben, das trifft eben nicht auf die gesamte Bibel zu, aber es braucht alles Kontext und Jesus. Mich vielleicht anders war.
Was es in meinem Kopf gerade noch gibt, da weiß ich aber nicht, ob ich damit richtig liege. So. Und also was es vielleicht nochmal ein bisschen mit dieser Formulierung auch die Juden und so aufweichen würde, ja nicht zu vergessen, dass es trotzdem auch immer wieder noch Menschen waren mit einem besonderen Blick auch, die diese vier Evangelien geschrieben haben.
Ja, auf jeden
und
Fall.
Das leuchtet ja auch raus. Ja. Also ich habe ja tatsächlich nicht den reinen Jesus, ne? Das merkt man ja schon alleine an den unterschiedlichen Geschichten, die auch erzählt werden. Und das wäre fast nochmal interessant, da auch zu wissen, welche Ausrichtung hatten denn diese Autoren und welchen Bezug hatten die denn zum Judentum oder zu bestimmten Themen, die Jesus da angebracht hat. Und je nachdem haben sie da natürlich auch einen anderen Fokus gelegt. So. Weil in meinem Kopf, also so, was mich an Jesus fasziniert, ist eigentlich, ich sehe da so einen wütenden Kämpfer für Gerechtigkeit.
Ja.
Ja, in meinem, das ist so, was ich innerlich ganz viel spüre. Und wo er eben auch zu denen, die Mächtigen sind oder die Herrschenden sind oder die Norm verkörpern in dieser Gesellschaft, wütend angeht und wütend sagt so, nee, geht so nicht. So und da kannst du mal hingucken und da kannst du mal hingucken. Ja. Und zu den anderen, die Ausgegrenzten sind, die Sünder sind, geht er nicht hin. Also da ist er da. Also ich weiß nicht, in einem, habe ich heute erst gehört in einer Vortrag von Worthaus, so der wurde als Weinsäufer, Fresser und ich weiß gar nicht, war noch irgend so ein drittes Wort bezeichnet irgendwie, ne, von Menschen. Und wo ich so dachte, eigentlich volles Kompliment, voll der Genießer.
Ja.
So. Aber wo man so sieht, der hat sich da halt mit anderen Menschen abgegeben und es ist für mich so ein sowas, was ich heute manchmal fühle. wenn ich sehe, wie auf dieser Welt mit Menschen umgegangen wird und wie wir hier leben, mit so die 8%, die halt den Reichtum haben, den wir so haben, und 92% sind so halb am Arsch. Und es geht uns eigentlich sonst wo vorbei. Das macht mich wütend innerlich. Ich bin ja selber auch nicht anders. Ich lebe da ja mit. Und ich denke so, das gibt mir Hoffnung, dass es da jemanden gab, der da gefühlt einmal im Dreieck gesprungen ist und gesagt hat, nee, vergesst's. Das ist nicht das, wo ihr euch in euren Sessel setzen könnt und sagen könnt, ja, wir sind gerecht.
So. Und eben, ich habe das Gefühl, auch nicht den Anspruch erhebt, dass wir genau das leben. Also ich spüre zumindest diesen Anspruch jetzt nicht, dass wir das genau so alle leben sollen, weil ich eben Jesus nicht als jemand wahrnehme, der rumgeht und sagt, hört alle mit eurem Job auf, macht alle genau das, was ich mache, sondern jemand, der die Menschen eben in ihrem Job wahrnimmt und oder in ihrem Sein dem Moment wahrnimmt. Ich glaube, diese Nachfolgegeschichte, das müsste man sich jetzt wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich gut genug Gegenbeispiele, wo er eben sagt, der folge mir nach. Die Frage, warum wählt er jetzt die speziellen Jünger aus? Ich glaube, es sind ja deutlich mehr Leute ihm hinterher gefolgt als diese 12 Leute. Das wären wahrscheinlich nochmal so spannende Fragen, aber zuerst einmal zu denken, der hat schon irgendwie gewusst, dass es eine Welt gibt, und das war auch okay für ihn, dass es eine Welt gibt mit all den Funktionen, die irgendwie existieren. Und es gab eben diese einzelnen Gespräche, wo er dann gesagt hat, naja, du hier, wenn du mir nachfolgen willst, dann mach das doch jetzt einfach so jetzt und mach's nicht so halb.
Da können wir halt auch was mir nochmal durch den Kopf geht, also wenn ich jetzt die studieren würde, die vier Evangelien, da würde ich mal nachgucken, wo hat Jesus tatsächlich wie eine Art Regel aufgestellt? Also wo er sagt, so ihr alle sollt es so machen, und wo waren das Dinge, die er im Einzelkontakt getan hat? Also wo es ein einzelnes Gespräch hat und einer einzelnen Person gesagt hat, du mach das. Und da ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied. Da halt, das ist ja vielleicht genau das, was mir ganz oft in Gemeinden fehlt. Nämlich, dass die einzelne Person in ihrer Individualität gesehen wird. Das ist ja auch so eben wie eine dieser meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel, hier aus Markus 10, mit dem blinden Bartimäus.
Lies die doch mal vor, Hannah.
Die soll ich mal vorlesen? Ich weiß jetzt nicht genau. Genau, ich habe eine Schlachterübersetzung hier, die habe ich nicht gelesen, aber ich guck mal. Und sie kommen nach Jericho. Und als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bartimäus der Blinde, am Weg und bettelte. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Und in dieser Geschichte steckt für mich so viel drin. Also dieses klassische, die anderen, halt deinen Mund, sei still, dieses Statusding, das ist jetzt ein wichtiger Mensch hier, hast du jetzt hier irgendwie nichts verloren. Und auch diese Frage von Jesus, ich meine, die kann man irgendwie sagen, ja, bist du denn dusselig? Ist ja vollkommen klar, was der Typ will, ne? Der ist blind. Aber wo ich so finde, boah, wie ernst nimmt Jesus den? Und sagt nicht einfach, na klar, hier, weiß ich Bescheid, komm, wir machen jetzt gleich mal ein Wunder, können auch gleich alle sehen, was ich kann, großartig. Nee, zu fragen, was willst du? Und er hätte alles sagen können. Ey, das ist, finde ich, so krass demütig. Also so zurückzutreten und zu sagen so, ey, ich will dich sehen.
So sehr auf Augenhöhe.
Das ist totale Augenhöhe, genau. Und das hat keiner von innen, hier ist nichts von, da gingen mal zwei hin und haben ihn am Arm genommen und zu Jesus geführt. Nee, die haben ihm zugerufen, steh auf und komm zu Jesus. Der war blind, hallo? So. Und das ist was, das berührt mich an Jesus an so vielen Stellen. Also dieses, die einzelne Person sehen. Die Frau, die da gesteinigt werden soll. Genauso, wo Jesus mit dieser Person sich unterhält und der begegnet. Und nicht in der Regel für alle, also auch die nicht als Beispiel nimmt. Ne? Ist ja auch beliebt so. Und macht er halt mit der was und dann so, ne? Und alle im Übrigen, wenn das nächste Mal sowas passiert, im Übrigen so, das wäre die Regel, wie ihr damit umgehen könnt. Oder hier mit Bartimäus, die Regel im Übrigen fürs nächste Mal, nur dass ihr Bescheid wisst. So, nee, sondern es geht ihm um diese eine Person. Und was da drumherum gerade los ist, ist egal.
Was besonders schön auch dadurch wird, dass dieser unwichtige, blinde, ja, bettelnde Mann am Straßenrand einen Namen hat, im Gegensatz zu vielen anderen Personen.
Und ich finde das so geil, dass Jesus halt an ganz vielen Stellen den, den Spagat schafft zwischen dem Hier und dem Jenseits, also dem Übernatürlichen, dem Heilen, oder wo es dann eben darum geht, also dass er eben auf der einen Seite halt irgendwie Krankheiten heilt und auf der anderen Seite irgendwie über das Seelenheil redet. Und ich habe bei Jesus halt nicht das Gefühl, dass das irgendwie sich ausschließt. Ich habe eben nicht das Gefühl, dass das ein Widerspruch ist, sondern ich habe das Gefühl, der sieht, also der schafft tatsächlich diesen vermeintlichen Widerspruch, diese Prioritätenfrage, die bei uns Menschen dann ganz oft aufkommt, die schafft er in der Praxis aufzulösen. Oder andersrum, vielleicht schafft er sie nicht aufzulösen, aber er ist eben Vorbild darin, dass es eben vielleicht auch gar nicht sein muss, sie mal aufzulösen, sondern dass es auch manchmal Prioritäten gibt. Dass es eben nicht darum geht, das eine ist immer wichtig oder das andere ist immer wichtig, sondern, wie du schon sagtest, auf den einzelnen Menschen eingeht und wirklich so unterschiedliche Begegnungen hat.
Und für mich eben ist es die Offenbarung Gottes, so Jesus. Also dieses so ist Gott. Und dann lässt er sich halt an anderen Stellen, fallen da halt Dinge runter, wo wir sagen, aus menschlicher Sicht, ey, na komm jetzt, aber wenn Gesellschaft funktionieren soll und wir müssen ja ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen und ein bisschen vorsichtig miteinander sein, man sagt, nee, Gott nicht. Das kommt jetzt von mir, die ja eigentlich gerade gar nicht so an diesen persönlichen Gott glaubt. Das finde ich gerade lustig. Ich weiß jetzt auch nicht genau, aus welcher Sicht, also ob das auch noch altes Denken ist, keine Ahnung. Aber das ist ja, also für mich hat Jesus auch eine große Bedeutung mit seinem Tod und seiner Auferweckung. Und da deswegen vielleicht fällt mir das auch so wirklich schwer, den kritisch zu sehen, ne? Weil ich bin mir nicht sicher, ob irgendeins von diesen drei Dingen fehlen könnte für meinen Glauben. Also ob das Wirken Jesu fehlen könnte oder die Kreuzigung fehlen könnte oder die Auferweckung fehlen könnte. Oder ob ich nicht sage, ich brauche alle drei Dinge. Also alles drei zusammen erst ergibt für mich eine Sinneinheit.
Das wäre jetzt ja die Frage, ob, jetzt haben wir ganz viel über dieses praktische Vorbild Jesus, diesen, ich weiß nicht, ob das,
Ah, warte, da würde ich gerade noch
also.
kurz einhaken, weil das habe ich nämlich vorhin auch nochmal gedacht. Ich glaube, für mich ist Jesus gar nicht mehr so stark ein Vorbild im Handeln. Das ist,
Okay.
glaube ich, ein Unterschied. Das habe ich zumindest bei dir sehr stark gehört, so als
Ja.
Vorbild für mein Handeln und schon auch in der Auseinandersetzung bei dir,
Ja,
Pauline.
ja.
Und das ist es bei mir nicht. Für mich ist es, also um praktisch zu sehen, wie ist ein Gott mit Fleisch drum? Also wie
Und
ist ein
was hat,
Gott, wenn
warum ist
er
das nicht
lebt?
Handeln?
Weil ich nicht sage, ich muss so handeln wie Jesus.
Ah, okay.
Das kommt dann trotzdem, weil ich das attraktiv finde, weil ich das anziehend finde und weil das mich schon auch, das ist was mich immer noch an diesem Glauben hält, zu sagen, Gott, wenn Gott so ist, dass er sich so dem Einzelnen, dass er so den Einzelnen sieht, auch wenn er dann nicht gleich heilt und nicht gleich immer eingreift, aber wenn ich trotzdem in mir zulassen kann, dass Gott so klar Menschen begegnen möchte und sich so Menschen zuwenden möchte, dann hat das für mich was unglaublich Anziehendes. Dann ist es für mich nicht so ein großer Herrschergott, der hier irgendwie ein großes Regelgerüst aufbaut und so müssen wir funktionieren und dann funktioniert Gesellschaft und dann kommt hier im Übrigen auch ein Himmel. Ach ja, das ist sowieso viel wichtiger, in den Himmel zu kommen, als dass die Gesellschaft funktioniert. Und dann ist alles gut und das ist tatsächlich, das hat für mich nichts Anziehendes. Aber also, das geht ja für mich auch weiter, indem eben, dass Jesus stirbt und dass es diesen Tod gibt und dass es das Sterben gibt. Und dann brauche ich die Auferweckung, dann brauche ich, dass Gott den auferweckt hat und dass ich damit weiß, ey, nach dem Sterben, und damit meine ich nicht mein menschliches Sterben, sondern damit meine ich das verkackte Sterben, was passiert, wenn wir uns wirklich mit uns auseinandersetzen. Und wenn eben jemand kommt und mir vor die Nase hält, Hanna, deine Landkarte ist verkehrt rum, dreh sie mal rum.
Wieder die psychologische Sichtweise.
Ja, da bin ich wahrscheinlich tatsächlich sehr nah dran. So. Und das
Kannst du
ist,
das nochmal erklären? Sorry, da bin ich jetzt
ja,
gerade.
das gibt mir Hoffnung.
Okay.
Mir gibt es Hoffnung, dass das Sterben nicht das Letzte ist. Auch in meinem Erleben.
Ist Jesus auf diese Art und Weise gestorben für dich? Also hat Jesus diesen Moment, wo er eben auf diese psychologische, also im Sinne von,
Nee,
oder
das
was
sehe ich
meinst du damit
tatsächlich.
genau? Das bin ich glaube ich noch nicht so ganz,
Ah,
ich fällt mich
okay.
dazu, bin ich dazu, brauche ich das konkreter?
Es ist schon physisch körperlich passiert.
Für mich ist, genau, damit setze ich mich nicht so viel auseinander, muss ich ehrlich sagen. Also für mich ist Jesus tatsächlich physisch körperlich gestorben. Und ich glaube auch irgendwie, ich kann da ziemlich gut damit leben, dass der auch physisch körperlich auferweckt worden ist von Gott. Da habe ich jetzt irgendwie nicht das große Problem damit. Und da setze ich mich vielleicht auch bewusst nicht so viel damit auseinander. So, um da keine Antwort für mich finden zu müssen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es für mich diese zwei Dinge braucht, im Sinne von, es ist nicht nur das Sterben. Und ich erlebe das in meinem Leben ganz viel, wenn ich mich wirklich auf Fragen einlasse, wenn ich tatsächlich in die Tiefe gehe, dann sterben bei mir Dinge. Dann gibt es Sachen, in der Auseinandersetzung mit meinem Glauben sind Dinge gestorben. Wenn ich mich mit mir auseinandersetze, wenn ich mal zulasse, ey Hanna, so sauber bist du nicht, wie du denkst. Das wissen wir ja immer schon vorher als Christen, aber wenn ich mir wirklich mal angucke und den Schmerz aushalte, zu sagen, ach gucke, Das ist es. Und es wird auch bleiben. Es wird auch nicht weggehen. Kannst du dir auch morgen keine Mühe geben und besser werden. Und da drin liegt für mich, also ich finde ganz viele Menschen, die so weise sind, die haben so ein Sterben erlebt, ganz oft. Und dieses Sterben macht aber, also das ist ein Sterben, Jan, da hast du manchmal das Gefühl, du weißt nicht, ob da noch was ist.
Ah, und dieses Sterben von Jesus sozusagen, das ist, dieser Prozess, den Jesus da durchmacht, das ist was, was eben diesen, was die Hoffnung macht, dass sozusagen selbst aus der krassesten Niederlage ist jetzt, oder aus dem krassesten Tief ist das falsche Wort, Niederlage
ist,
auch.
Alles ist falsch, es ist Sterben.
Ja, aber Sterben, aus dem krassesten Sterben sozusagen, ich nehme jetzt einfach das Wort so, sozusagen tatsächlich, dass da auch noch, da kommt was danach.
Ja.
Und dass da eben.
Auf jeden Fall.
Krass. Also eine sehr diesseitige Interpretation. Ja, also eine diesseitige, absolut. Nicht Interpretation, sondern leere Schlussfolgerung.
Das ist für mich
oder?
Die Variante von, dass das Reich Gottes nicht erst im Jenseits beginnt.
Ja.
Das ist für mich Reich Gottes.
Aber das wäre meine Frage jetzt gewesen. Jetzt haben wir sehr viel über diesen irdischen Jesus, also diesen sehr menschlichen Jesus geredet. Aber das Krasse ist ja, dass immer daran irgendwie hängt, das ist Gott. Da gibt es diese Ebene von, der konnte Menschen heilen, irgendwie das sozusagen eher wirklich ein erster Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ich glaube aber, damals konnten auch noch mehr Leute heilen, oder? War Jesus der Einzige?
Bestimmt nicht.
Ich glaube auch nicht.
Keine Ahnung.
Ich glaube, es war noch eine andere Zeit, weißt du?
Ach so.
Heute könntest du noch die Afrikaner.
Ja, genau. So viel zu uns.
Und Asiaten auch, glaube ich.
Wollte ich gerade sagen.
Hab ich gehört, die Asiaten sind auch ziemlich gut.
Lateinamerikaner wahrscheinlich auch, oder?
Im afrikanischen Kontinent.
Das könnte schon gut sein.
Nordamerikaner?
Nee,
die nicht mehr.
Nein,
da hört's auf, da hört's auf.
Okay. Okay.
Die tun nur so.
Wir sind voll am Arsch mit unseren.
Oh Mann, ey.
So, was wolltest du sagen? Jan?
Ja, genau.
Okay, Jesus konnte heilen.
Genau, also dass da eben bei diesen ganzen Ebenen eben noch andere Ebenen drin sind, die man genauso in Jesus finden kann und wo man genauso sagen kann, da ist Jesus ein Vorbild, dass man genauso halt eben sagen kann, so in diesem geistlichen, wenn es um Bibelauslegung geht, wenn es um was auch immer, also bei all diesen Sachen, die eben nicht eben für jeden mehr in Frage kommen, als sich als Vorbild zu nehmen, der nicht Christ ist, dass die eben aber bei Jesus drin sind. Also dass die irgendwie eine Rolle spielen, das finde ich faszinierend, weil ich normalerweise immer sagen würde, ja, das ist ja aber alles ganz cool, was wir jetzt erzählen. Aber das trifft ja auf, das könnte ja, dann muss ja kein Christ sein, da kann ich ja sagen, das ist aber eine coole Person. Aber dass eben das andere eben auch bei Jesus drin vorkommt und es eben das Kreuz ja eine fast rein, also normalerweise, das hat ja eigentlich eine hauptsächlich geistliche Wirkung. Ich fand das ganz spannend, dass du es gesagt hast, weil das hätte ich sonst so gar nicht, also hätte ich jetzt vorher gar nicht so gedacht oder gar nicht so gesehen, dass das wie so ein ultimatives Scheitern eigentlich ist. Oder so ein Ultim, also oder so ähnlich, ein ultimatives Sterben, also wie auch immer. Ja,
das
ein
ist
Sterben.
Kein Scheitern.
Okay. Ein ultimativer Tiefpunkt. Ich probiere
ein
anderes.
Es ist ein Sterben.
Okay, ich probiere eine Beschreibung auch noch zu finden. Aber das ist eben alles, also ich glaube, spätestens wenn es ans Kreuz geht, klar wird, hier gibt es irgendwie eine andere Ebene, die nicht, also die bei aller Theologie, bei allem Wissen, bei allen Bibelkenntnissen eben nicht bis zum Ende durchdringbar ist. Und ich glaube, da, wenn es halt ans Kreuz geht und wenn man sagt, da ist noch mehr passiert. Und wo es eben nicht nur um Jesus Handeln ging und dass er als Person da sozusagen irgendwie was tut, wo du sagst, ja cool, finde ich super, sondern irgendwie passiert da noch mehr mit Jesus, weil er eben auch Gott ist. Ich glaube, das ist was so das Mysterium Jesus dann aufmacht. Und es umso faszinierender finde ich ist, dass das eben alles zusammenkommt. Also dass es eben dieses Zentrum des Christentums, dieses Kreuz gibt und das alles eben aber nicht mit irgendeiner Person passiert, also nicht Noah gekreuzigt wird oder Paulus oder irgendwer anders, also vielleicht, also weiß nicht, wer wurde gekreuzigt noch?
Ich glaube Petrus.
Petrus.
Und dann Andreas.
Aber dass man sagt eben, naja, aber dass eben das Entscheidende ist, dass diese Kreuzigung mit einem Menschen passiert, der eben dieses Leben lebt. Das ist das, was eigentlich dadurch, wo es dann erst richtig faszinierend wird und was, glaube ich, einer der Gründe ist, warum eben diese Person oder diese Figur auch über diese Jahrtausende diese Faszination behalten hat. Weil es eben so vielschichtig ist und eben nicht auflösbar ist und eben nicht irgendwo aufhört bei einer Vorbildfunktion von Handeln. Was ich zum Beispiel, wo ich sage, die Perspektive sehe ich viel mehr, diese Handelsperspektive ist für mich viel entscheidender gerade. Aber ich glaube, warum diese Figur so unglaublich entscheidend ist, ist dann halt am Ende diese andere Ebene.
Ich finde es cool, also dieses Wort unauflösbar, was du da drin hast, das finde ich da wichtig, weil das habe ich vorhin auch gedacht bei dem, Pauline, was du erzählt hast, so wie deine Sicht auf Jesus ist, dass ich so dachte, ja, das finde ich eigentlich auch schon wieder gut. Also, dass es da in Jesus so Facetten gibt, die auch nicht auflösbar sind. Mhm. Also, die vielleicht auch aus meiner Sicht, also wo ich eben nicht einfach glatt sagen kann, ja, super. Mhm. Sondern wo ich ein bisschen am Knoppeln bleib und am Knabbern bleib und sag so, nee, hab's noch nicht verstanden. So. Oder kriege ich gerade nicht, passt nicht unter den gleichen Hut, so wo ich Jesus eigentlich reingepackt hatte. Nicht in diese kleine, schöne, glatte Box. Wo ich auch sagen würde, das ist ja auch genau das Gottesbild, was ich mir heute wünschen würde. Eben nicht ein Gott, den ich verstanden habe und den ich in irgendeine Box packen kann und wo ich sagen kann, ah, so steht er zu denen und so steht er im Übrigen zu denen und das musst du machen, sondern eigentlich weiß ich es so genau nicht.
Ist das nicht auch eine Qualität, die ganz gerne von Jesus hervorgehoben wird, dass er eben überraschend war? Also ich glaube, es gibt auch ganz viele verschiedene, es gibt auch mehrere Bücher und so, wo man dann sagt, so, ja, wie würde Jesus heutzutage das machen und so. Ja. Und ich meine, das What would Jesus do, Armbändchen und so. Ja, ja. Also diese Frage, wie wendet man diesen Jesus eben auf die heutige Zeit an, die ist ja deswegen, glaube ich, so spannend, weil Jesus eben keine klare, einfache, Jesus ist halt nicht Hegel oder sowas, wo du sagst, naja, kann ich jetzt nehmen und dann kann ich das anwenden auf heute und das ist relativ klar, was dabei rauskommt, sondern Jesus ist so überraschend, dass ich immer sage, ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, diese Frage sich direkt so zu, also es macht Sinn, aber nur jeder für sich individuell und es macht eben keinen Sinn, daraus was Allgemeines abzuleiten und zu sagen, würde Jesus die AfD wählen, worauf ich eine klare Antwort hätte. Aber
verraten wir nicht. Eichhörnchen ist die richtige Antwort.
Jesus ist die richtige Antwort. Aber eben zu sagen, aber das, da kann ich für mich eine persönliche Antwort finden, aber es eben, man kann das meiner Meinung nach nicht eins zu eins eben rauslesen, weil Jesus an ganz vielen Stellen überraschend war. Und ich mich nicht trauen würde, bei Jesus an irgendeiner Stelle zu sagen, dass die Prognose, so würde Jesus in XY-Situation handeln, weil Jesus eben wirklich ständig Sachen gemacht hat, wo man dachte, okay, so, also dass Jesus zum Beispiel jetzt nicht der große Familienmensch war, das passt eigentlich überhaupt nicht. Also, oder eben nicht jetzt irgendwie. Dass Jesus nicht eben, ist nicht, der hat eben nicht geheiratet und 7 Kinder bekommen.
Hat auch nicht gesagt, dass man heiraten soll und 7 Kinder kriegen soll.
Ja, genau, und da wird es ja spannend.
Der hat sich nicht hingestellt.
Der hat ganz viele Sachen gemacht, wo man sagt, aber das passt ja mit dem ganzen Rest der Bibel nur so begrenzt zusammen. Wie geil ist das denn? Mhm. Und deswegen ist Jesus eben auch viel geiler als die Bibel. Also, und deswegen ist es eben Trinität nicht, also da ist die Bibel ist eben nicht Teil der Trinität, sondern die Bibel kommt eine Stufe drunter. Bei Luther, glaube ich, sagt das so, ne?
Sehr gut, Jan.
Und ich finde, das ist eine wichtige Erkenntnis, zu sagen, so, Jesus ist viel geiler als die Bibel.
Pauline, wie geht's dir gerade mit den ganzen Sachen, die du so hörst? Ist das nur ein, hast du das Gefühl, es ist ein Schönreden oder ein Auflösen von den kritischen Punkten, die du so hast? Oder gibt's da Dinge, wo du sagst, so, da gibt's was Neues? Also, weißt du, was ich meine?
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist für mich irgendwie einfach eine andere Schublade. Also ich sehe auch, also ich schätze zum Beispiel gerade dieses mit der Aufmerksamkeit sehr, das finde ich auch im Johannesevangelium sehr schön. Also das, was du vorhin, Hanna, ziemlich am Anfang noch gesagt hast, dass Jesus so Aufmerksamkeit für bestimmte Menschen hat zum Beispiel. Das ist irgendwie, finde ich, voll die Geschichte des Johannesevangeliums, weil es da so viele, also mindestens ein Kapitel lange Geschichten über eine Person oder so gibt, wo er sich mit einer Person so hinsetzt und lange redet oder so und so ganz verschiedene Leute da vorkommen. Das Kreuz zum Beispiel finde ich auch total schön und also sehr zentral für meinen eigenen Glauben, ehrlich gesagt. Aber da würde ich halt wieder dieses mit den Büchern aufmachen. Also dann sind wir halt eher bei anderen Büchern, weil das natürlich, also da würden mir jetzt alle um die Ohren hauen. Ja, klar, weil natürlich ist das Kreuz enorm zentral in den Evangelien. Die Kreuzigung, die Auferstehung, darauf laufen alle Evangelien hinzu. Die nehmen einen zeitlich enorm großen Raum ein. Aber genau, die Deutung ist halt...
Kommt woanders.
Und wie man daraus eine neue Theologie aufbaut, die ist halt nicht so in den Evangelien.
Ja.
Also sicherlich könnte man da jetzt ein paar Stellen zusammen sammeln, wo Jesus irgendwie selber was darüber sagt. Aber ich glaube, unsere Theologie, wie wir jetzt das Kreuz erklären, das ist halt viel mehr Paulus und weitere Briefe und so weiter. Und darüber können wir gerne auch nochmal eine Folge machen, über das Kreuz.
Das Kreuz wäre ich sowieso gerne. Hätte ich gerne mal.
Ja, ich glaube, irgendwie habe ich da so verschiedene Schubladen und irgendwie ist dann irgendwie diese andere Schublade zu, aber das Problem ist irgendwie nicht gelöst, es kommt dann bei Gelegenheit wieder.
Genau, also darum ging es mir auch nicht, ob das gelöst ist, weil genau das hätte ich mir nicht gewünscht. Also ich will nicht, dass wir hier Dinge auflösen, sondern eher andere Facetten nochmal sehen. Und du hast jetzt gerade gesagt, es ist wie eine andere Schublade und vielleicht trifft es ganz gut. Also das gar nicht unbedingt so nebeneinander zu stellen und das eine muss jetzt das andere auflösen, sondern zu sagen, es sind beides... Also es sind unterschiedliche Sichtweisen auf diese Person. Ja. Ich glaube, wir sind ganz gut am Ende, oder?
Ja.
Gibt's noch mal, also wollen wir irgendwie mal so eine Fazitrunde noch mal machen? Gibt's irgendwie so, weiß nicht, gibt's bei euch so Punkte, wo ihr sagt, das nehme ich gerade noch mal mit?
Nee, ich bin froh, nicht Theologie studiert zu haben oder zu studieren.
Echt? Ich finde, ich bin jedes Mal wieder traurig drüber. Weil ich finde das so spannend. Also habe jetzt auch noch mal gedacht, oh krass, kann man ja noch so krass in die Tiefe gehen. Da gibt es so viele Fragen. Also zum Beispiel diese Frage mit dem, wie oft gab es so eine Dinge, wo Jesus wirklich so komplette Regeln ausgesprochen hat. Also im Sinne von, macht es so und nicht anders. Und wie viel von diesen Dingen sind eigentlich so Einzelzusagen oder Einzelaussagen? Mhm. Das würde mich jetzt total interessieren. Mhm. Und auch noch mal so zu gucken, was du gemeint hast, an wie vielen Stellen konfrontiert er Menschen so krass oder ist so in einem krassen, was so mit unseren gesellschaftlichen Normen so bricht. Also an wie vielen Stellen macht er das und was sind das für Situationen? Also was steckt da drinne eigentlich an, mit welchen Glaubenssätzen bricht der da? Und was setzt der da dagegen? Das fände ich super spannende Fragen.
Können wir als Hausaufgabe für alle ZuschauerInnen formulieren. Bitte 10 genau. Seiten bis in, bis in 10 Tagen.
Nee, das macht ja keiner. Mich würde schon freuen, wenn einzelne Menschen bei Facebook oder so einzelne Sachen schreiben, wo sie sagen, da ist das so und da ist das so und da ist das so.
Ja, haut mal raus. Schickt uns das, schreibt uns das.
Wir lesen es auf jeden Fall.
Ja, und wahrscheinlich antworten wir auch.
Wenn genug zusammenkommen, machen wir eine neue Folge.
Genau.
Genau. Ja.
Das ist wie so Spenden sammeln. Bei 1 Million kommt die neue Folge.
Genau. Okay, bei 1 Million
kommt die neue Folge. Wir machen es auch unter einer Million.
Wir sehen uns also, dauert ein bisschen, bis die nächste Folge rauskommt. Nein, die nächste Folge kommt bestimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau, macht's gut.
Wir freuen uns auf euch.
Bis dann.